Das Haus war ein niedriges, ohne Fundament auf dem Boden liegendes einstöckiges Haus, das oben ein Mansardenzimmer hatte. Innen war es urgemütlich eingerichtet. Ich ließ mir allerdings gleich ein Zimmer ausräumen und stellte in dem unsere mitgebrachten kürbischen Möbel unter. Das war mein Schlafzimmer und mein Wohnzimmer. Beheizt wurde das Zimmer mit einem großen Ofen, der im kleinen Vorhaus stand, und die ganze Enfilade scheint man das, Enfilade beheizte, schön beheizte. Die polnischen Gutshäuser waren alle Palazzo genannt. Wenn man unser bescheidenes Haus ansah, so kam es einem wohl etwas lächerlich vor. Aber dafür, dass es in diesem wunderbaren Park lag, lasse ich es bestehen als Palast. Vor dem Eingang zum Wohnhause waren die Stallgebäude. Auf der einen Seite die Pferde, auf der anderen Seite das Vieh. Der Pferdestall interessierte uns natürlich ganz besonders. Und besonders Illo, die so gerne ritt. Wir hatten zuerst einen polnischen Verwalter, danach einen deutschen und zuletzt wieder einen polnischen. Alles vorzügliche Beamten, mit denen wir uns sehr gut und warm standen. In unserem Hause wohnte die Besitzerin, eine verwitwete Frau von Grabowska, ohne Kinder. Ihr einer Sohn war im Ersten Weltkrieg auf deutscher Seite gefallen, den anderen Sohn hatte sie irgendwie aus Familienzwistigkeiten enterbt. Jedenfalls war sie allein da. Wie wir hereinkamen, kam mir eine Dobermannhündin entgegen. Und wie ich die Galoschen auszog, legte sie mir ihren Kopf in den Schoß. Und das nahm ich als wunderbare Begrüßung an. Später erfuhr ich, die Hündin Cora war ja stockblind, aber irgendein Instinkt hatte sie zu mir getrieben. Als ich es später Frau von Grabowska erzählte, war sie ganz verwundert und sagte, dieser Hund hat nur zu mir und dem Diener gehalten. Wenn sie abergläubisch wären, könnten sie annehmen, dass sie immer im Hause bleiben würden. Das Haus im Hause empfing uns der Diener Ange. Im Ersten Weltkrieg war auch er deutscher Soldat gewesen und hatte das EK zweiter Klasse. Jetzt war er einer in der nationalsozialistischen Zeit tief verachteter Pole. Es war furchtbar schwer, diesen Größenwahn des Naziregimes im besetzten Gebiet zu vertreten. Und es war wohl furchtbar schwer, überhaupt sich da durchzusetzen. Man konnte ja verstehen, dass sie einen eigentlich mit Hass empfingen als die Besatzung. Und wir mussten es durchsetzen, dass wir von allen gegrüßt wurden. Es passierte überhaupt, dass deutsche Menschen einen Polen, der ihn nicht grüßte, den Hut vom Kopf schlug. Was ich auch gesehen habe, dass junge Menschen es an alten Weißhaarigen Polen taten, zu meiner unendlichen Empörung. Ich wollte es vor allen Dingen gut mit meinen Leuten auskommen, denn ohne Liebe zueinander geht keine Arbeit und gedeiht kein Werk. Und ich habe wohl in diesen Zeiten erfahren, dass ich immer auf Seiten der Getretenen stehen möchte. Und das ist das einzig Richtige und Wahre, dass man Menschen nicht ihre Würde wegnimmt. Im Allgemeinen wurden ja alle polnischen Gutsbesitzer und auch die Besitzer von Fabriken und Firmen in das polnische Generalgouvernement transportiert. Die Deutschen wollten den sogenannten Wartegau ganz deutsch machen und deutsch besetzen. Unsere alte Dame, unsere Besitzerin, war belassen worden in ihrem Wohnhaus und wohnte oben in einem bescheidenen Mansardenzimmer, weil sie schwer krebskrank war und man wohl auch mit ihrem baldigen Verscheiden rechnete. Das erfolgte auch noch 3 Monaten. Es war Leberkrebs und die Polen sollten ja keine ärztliche Betreuung kriegen. Das war auch schon eine bestialische Einstellung zu der im menschlichen Sinn. Wir hatten ihr noch einen Arzt verschafft. Er konnte ihr aber wenig helfen. Ein großes Glück war es, dass sie einen schmerzlosen Krebs hatte. Was hätte ich getan, wenn oben über mir ein Mensch sich in Schmerzen gewunden hätte und gejammert hätte, ohne dass ich ihm helfen konnte? So war ihre Krankheit still und sie wurde immer schwächer und erlosch schließlich. Aber zum Glück ohne Schmerzen. Diese 3 Monate, die wir zusammen lebten, war es ein warmes Verhältnis zwischen uns. Und ich bin glücklich, dass ich ihr auch zur Seite stehen konnte und dass ich sie auch wegen der Polen und der polnischen Frage trösten konnte, weil wir doch im Baltikum auch unter Russen und später unter Letten und Esten erlebt hatten, dass wir von unserer Höhe herabgestoßen wurden und eine ganz andere Einstellung einnehmen mussten. Die Nazi-Regierung verlangte ja immer wieder Opfer an Silber, an Gold, an Kupfer, an Messing und was es nicht noch alles gab, sollte dem Kriege geopfert werden. Mir war es natürlich sehr schwer, wenn so eine Anforderung wieder kam, die Sachen auszusuchen. Dann ging ich immer nach oben zu Frau von Sakschewska, so hieß sie, und beriet mich mit ihr, was man wohl geben wollte. Und sie war unendlich großzügig. Immer wenn ich so geschlagen nach oben kam, sagte sie lachend, Frau von Aderkas, Sie sehen wieder, wer geprügelt der Hund aus. Wahrscheinlich wird wieder etwas verlangt. So geben Sie doch die Sachen ab. Was hängen wir uns an diesen Plunder? So war das natürlich ein großer Trost für mich, dass ich abliefern konnte, was Deutschland brauchte und sie trotzdem damit nicht kränkte. Unsere Wirtschaft stand unter der Oberaufsicht von Herrn Hoffmann, einem volksdeutschen Gutsnachbar, der anerkannt guter Landwirt war und mehrere Güter für die Kreis Bauernschaft bewirtschaftete. Wir hatten, wie ich schon sagte, Beamte, mit denen wir gut auskamen. Und in den drei ersten Monate war Klaus noch zu Hause und wirtschaftete unter Hoffmanns Führung. Er führte auch die Bücher. Wie er einberufen wurde, er hatte sich freiwillig gemeldet, war ich ganz allein unter 186 polnischen Seelen auf dem Gut. Denn meine beiden Töchter und Heinz waren in Schulen. Illo und Heinz in Gnesen und Ocki im Pensionat in Wreschen bei Direktor Berch. Da hatte ich nur wenig zu tun. Und so bewarb ich mich um die Buchführung, um meine eigene Sekretärin zu sehen. Dazu musste ich natürlich noch mich anlernen lassen von der polnischen Labora, eine Wirtschaftsberatungsstelle. Und das tat ich auch furchtbar gerne und wurde allmählich eine begeisterte Buchführerin. Denn an der Buchführung sieht man so herrlich, wie ein Besitz steigt oder fällt. Durch diese Arbeit kam ich mit sehr vielen Polen zusammen, die sich alle ganz reizend zu mir als einzelner Dame auf einem Gut stellten. Es waren die Beamten der LZG, der Landwirtschaftlichen Zentrale, und so manche Spezialisten, die sich erkundigen kamen nach Kartoffelanbau, Koksagis und Zuckerrüben. Es war immer eine nette Abwechslung, wenn solche Spezialisten bei uns erschienen und eine gemütliche Mahlzeit mit mir einnahmen. In dieser Zeit meldete ich mich auch zu einem Kursus der schnellen Hilfe des Roten Kreuzes. Der ging 3 Monate lang, 2-mal wöchentlich fuhr man am Abend nach Skalden und traf sich dort mit den Ärzten und anderen Damen von den Gütern und den Dörfern. Und dieser Kursus war durchaus sehr interessant. Dazwischen kamen allerdings von der Partei geschickte Vortragende, die einen unendlichen Blödsinn mit Bibelspruchverdrehungen und Rassenhass uns vortrugen. Aber im Allgemeinen waren wir eine sehr nette Kursbeteiligung. Es endete mit einem großen, sehr feuchten Fest und wir kriegten alle unsere Diplome als Rote Kreuzhelferinnen. Ich wurde sogar Ober-Rote Kreuzhelferin, was ich aber niemals ausgenutzt habe. Nur einmal musste ich im Rathaus von Ostrava, unserer Kreisstadt, einen Vortrag über den Aufbau und die Arbeit des Roten Kreuzes halten, was wahrscheinlich gar nicht sehr gut auskam und mir sehr viel Aufregung einbrachte. Ich kann nicht leiden, irgendwie öffentlich zu sprechen. Auch so wie eben, was Äthi von mir verlangt, mit der Pistole auf der Brust. Was ganz reizend in diesen beinahe fast 5 Jahren des Wartegau-Aufenthaltes war, waren die Nachbarn. In Kürbis lebten wir so furchtbar weit entfernt von Nachbarn und hatten ja als Restgutbesitzer nur wenige Pferde zur Verfügung. Und so unterließ man die Fahrten. Hier waren auf 1 bis 10 Kilometer liebe Nachbarn schnell zu erreichen mit guten, zur Verfügung stehenden Pferden. Und das haben wir alle auch reichlich ausgenutzt. Und es war ein furchtbar netter, warmer Verkehr von Gut zu Gut. Als ich auf unser Gut kam, erschreckte ich geradezu unsere Polen mit meiner Selbstständigkeit und Rüstigkeit. Wie ich das erste Mal den 1 Kilometer zur Post selbst ging, blieben die flüchenden Arbeiter auf dem Felde stehen und riefen einander zu, sie geht zu Fuß, sie geht zu Fuß. Denn eine polnische Dame und eine Gutsbesitzerin pflegte nicht zu Fuß zu gehen. Sie ließ sich fahren mit 2 bis 4 Pferden. Auch durch eine andere Sache beeindruckte ich die Polen tief. Ich schneide furchtbar gerne Hecken und Bäume aus. Es macht mir großen Spaß und es ist den Gewächsen sehr zutunlich. Wie ich das anfing, kam der Gärtner ganz aufgeregt und sagte, aber Pani, das ist doch meine Arbeit. Nein, sagte ich, das mache ich jetzt, das macht mir große Freude. Nur das musste nur der Eseljunge mit dem kleinen Eselwagen kamen und all das Strauch wegführen, das ich da aufgeschichtet hatte. Denn es war ein furchtbar kalter Winter vorausgegangen und die Hecken waren teilweise erfroren, wuchsen aber wundervoll nachdem ich sie beschnitten hatte. Nach 4 Monaten starb unsere Gutsbesitzerin. Es war zum Glück ein stilles Einschlafen. Wir wollten gerne, dass sie richtig auf ihren Friedhof ausbegleitet würde von den wenigen Nachbarn, die noch nicht ins polnische Generalgouvernement abgeschickt worden waren. So luden wir sie ein und es kamen auch einige Gutsnachbarn zusammen. Wir ließen sie allein zu den Mahlzeiten damit sie sich einmal untereinander aussprechen konnten. Die Polen waren ja so verfolgt verfolgt von der Regierung. Mehrmals schickten sie den Diener zu uns ins Schlafzimmer, wo Klaus und ich unsere Mahlzeit einnahmen, um uns zu bitten, doch mit dabei zu sein. Aber wir ließen standhaft immer absagen, auch mit dieser Begründung, dass sie einmal auch ganz ungestört untereinander sein sollten. Die Beerdigung war an einem Tag, als unsere Stute Oda ihr aus der Heimat im Mutterleibe mitgebrachtes Fohlen gebären sollte. So waren wir natürlich sehr zerrissen. Einerseits wollten wir den Sasch begleiten zum Erbfriedhof von Frau von Sakszewska. Andererseits richten wir uns auf, ob alles gut gehen würde mit dem Abfohlen. So gingen wir, nachdem wir den Beerdigungszug ein Stückchen begleitet hatten, schnell wieder zurück, um nach der Stute zu sehen. Aber es war noch kein Fohlen da. Dann gingen wir wieder und hörten die Beerdigungsfeierlichkeiten an. Leider wurde der Sasch ja nicht beerdigt, sondern nur in einem Verlies abgestellt. Das war das Erbbegräbnis. Man weiß nie, was radikale Elemente später für einen Schindluder mit den Särgen treiben. Aber das konnten wir nicht ändern. Als wir zurückkamen aufs Gut, ging die Geburt vor sich. Und es wurde ein Stutfohlchen mit einer schiefen Blässe auf der Nase geboren. Das war unser Ulling, die uns später viel Freude gemacht hat, wie sie heranwuchs. Wir ließen sie aber leider, als wir flohen, auf dem polnischen Gut zurück, denn sie war zu jung, um den großen Dreck mitzumachen. Ich habe wohl nur sehr gute polnische Charakterzüge kennengelernt. Zum Beispiel hatte unser Hofschreiner eine kranke Tochter, die im Krankenhaus auch sterben musste, weil sie ja viel zu wenig Betreuung kriegte, weil die Polen ja nicht als vollgültiges Volk galten bei den Nazis. Und ich hatte mich sehr um sie bemüht und war auch bereit, Blut zu spenden, was ich als Deutsche nicht durfte. Und das wussten die Eltern. Und wie sie von der Beerdigung zurückkamen, kam die Mutter zu mir die Hände küssend und mir dankend fürs gute Herz. Ich hatte ja nichts erreicht mit meinen Bemühungen und trotzdem hatte sie es mir so hoch angerechnet. Das andere rührende Erlebnis war, als ich Klaus auf die Bahn gebracht hatte und er an die Front ging. Wie ich am Abend spät zurückkam, warteten der Vogt und der Diener auf mich, um mir zu sagen, ich solle keine Angst bei ihnen haben. Sie würden alle für mich sorgen, denn sie könnten so verstehen, wie schwer es mir ums Herz ist, wie ich meinen Sohn weggeschickt habe an die Front gehen lassen und allein unter doch im feindlichen Lande zurück. Das ist doch auch wieder eine ganz feine Empfindung von ihnen gewesen, nicht wahr?
Ja.
Auch zu den Silvester-Neujahrs- und Osterspielen und Weihnachtsfeiern, die die Polen dort also als Volksbrauch feierten, verfehlten sie nie mehr am Schluss Gottes Schutz für meine Söhne an der Front zu wünschen. Und ich bin auch überzeugt, dass ein Schutzengel sich aufgemacht hat und sie beide bewahrt hat. Schluss. So beglückend diese Erfahrungen mit unseren Leuten waren, so unglücklich gestaltete es sich mit den Bomben verschickten, und evakuierten Menschen aus dem Reich, die wir aufnehmen mussten. Erst war es eine junge Frau mit 5 kleinen Kindern. Sie war eine ganz leichte Nummer, die sich gleich an alle polnischen Männer machte und zu lauter Unfug brachte. Das andere wurde mir eingesetzt, eine Sekretärin, die auch nur mannstoll war und mich politisch furchtbar angeschwärzt hat. Und das dritte war ein trauriger Fall. Da kam ein Ehepaar aus Berlin, auch Bombengeschädigte, und es erwies sich, dass er schweren Krebs hatte. Nach furchtbaren Qualen ist er bei uns gestorben. In diese Zeit fiel die Hochzeit von Klaus. Er hatte Helga kennengelernt, durch den Bruder, der auch in den Brandenburgern diente. Und wie es noch im Kriege war, es sollte schnell geheiratet werden, denn man weiß doch nie, was der morgende Tag einem bleibt. So wurde die Hochzeit bei uns in Weidenhof gefeiert, im nachbarlichen und nächsten Verwandtenkreise. Es war eine ganz reizende Feier, die die Polen nach ihrer Art und Sitte mitmachten, indem sie das Brautpaar herauslockten mit Musik vom Festmahl heraus und ihnen eine kleine Rede hielten und allen Glück wünschten. Und dann musste Helga in ihrem reizenden weißen Brautstaat mit dem alten, bärtigen Januszewski tanzen. Ich habe es nicht gesehen, aber unsere polnische Gesellschafterin, die zusagte, sagte, es sah aus, als ob eine Elfe im Arm von Pan war. Schreckliche Zeiten waren im Herbst. Zweimal, als wir sogenannte Erntehülfe bekamen. Und zwar war es das eine Mal, wurde die Jugend aus der polnische Jugend aus der Stadt dazu requiriert. Sie wurden einfach von zu Hause abgeholt und zusammen auf unser Gut gebracht. Ich bekam all ihre Verpflegungskarten in die Hand und musste ihnen das die Rationen zusammenstellen, die dann von einer ihrer Köchinnen bereitet wurden. Sie wohnten in unserem Küchenhause und war eine ganz zusammengestapelte Gesellschaft. Unter absoluten Strassisten und Straßenjungen waren Mädchen aus guten, behüteten Häusern und mussten da viel Schlimmes von ihren eigenen Polen erleben. Und so manche Mutter ist weinend zu mir gekommen, um mich zu bitten, die Tochter wieder zu entlassen oder zu mir ins Haus zu nehmen. Und beides war mir nicht möglich. Ein andermal kriegten wir Gefangene. Für Gefangene, die für ganz kleine Delikte wie Schwarzhandel und sowas ins Gefängnis gekommen war, mit 2 reichsdeutschen Gefängniswärterinnen. Grässlichen, brutalen Frauen. Um diesen Gefangenen aber etwas zu helfen, es waren meistens gut gehende Bäuerinnen, nahm ich diese Frauen, diese Gefängniswärterinnen an meinen Tisch und habe allerhand mit ihnen gelacht und gescherzt und gesprochen, sodass immerhin ein gutes Verhältnis zwischen uns war und ich so manche Frau etwas herausziehen konnte aus dem zu schweren Dienst. Denn diese beiden Wärterinnen hatten immer einen Gummiknöppel in der Hand, mit dem sie ihre Frauen regierten. Darunter waren schwer schwangere Frauen, die nicht mehr konnten, sich so viel bücken und so. Und den habe ich immer wieder erwirkt, dass sie zu Hause bleiben konnten und ihnen einen Kolomatz auf den Bauch gebracht, um sie zu beruhigen. Auch das ging wieder vorüber, natürlich mit viel zu wenig Hilfe, die man geben konnte. Dann wurde unser Postbote, unser netter, Franzisek eingezogen in ein Konzentrationslager. Bald darauf auch einer von unseren Hauptarbeitern. Es gelang mir, diesen für ein Jahr wieder frei zu bekommen, unter der Motivierung, wir brauchten ihn für den totalen Krieg, für die Arbeit für den totalen Krieg. Aber als das zweite Mal eingezogen wurde, da konnte ich nichts mehr tun. Und brieflich habe ich erfahren, dass er auch niemals zu seiner Familie zurückgekommen ist. So gern ich die ganze Buchführung in der Hand hatte, so erwies es sich doch, dass es zu viel für meine Augen war und der Arzt mir dringend riet, die viele Beschäftigung mit den Augen aufzugeben. Illo lernte gerade Krankenpflege in Berlin. Berlin wurde jetzt immer mehr angegriffen von Bomben. Und da kam es mir sehr zustatten, dass ich sie zurückforderte, um die Bücher zu führen, die ich also nicht mehr führen konnte. Ich glaube, dadurch ist sie auch von den Bomben gerettet worden. Sie kam zurück und übernahm nun das Büro und kam gut damit zu Strich. Und wir lebten sehr friedlich und froh zusammen, bis plötzlich unser Spiegel, den wir aus der Heimat mitgenommen hatten, auf unerklärliche Weise über unsere alte Familienbibel herüberklappte und in Staub und Splitter zerbarst. Nachdem sie diesen schweren Krach gehört hatte, stürzte die Gesellschafterin nach unten, um sich zu erkundigen nach der Ursache. Und wie sie die Bescherung sah, wurde sie ganz blass und sagte, sie werden das Haus verlassen und wahrscheinlich wohl recht bald, denn ein so kompletter Zusammenbruch von einem Möbelstück bedeutet, dass es schnell sein wird. Und richtig, knappe 3 Wochen danach, kriegten wir vom SS-Stab die Anweisung, wir hätten dieses Gut, das wir so hochgebracht hatten, müssten wir es verlassen. Und wir boten uns 2 oder 3 andere Objekte im selben Kreis an. Viel kleiner und viel unsympathischer. Das war natürlich ein arger Schock. Wir mussten uns ziemlich bald entschließen und wir entschlossen uns für Wenden, das auf 6 Kilometer von uns war, von uns lag. Man hatte uns wohl gesagt, dass die Polen alles stehlen, was nicht gerade weiß glühend wäre oder Scheiß wäre, aber ich habe es wohl anders erlebt. Ich habe keine Sache eingepackt, weder das Silber, noch das Service, noch unsere Wäsche. Und unsere Leute haben es nach diesen 5 Jahren getreulich und sehr bedauernd auf das andere Gut geführt. Und ich habe alles vorgefunden, so wie es da war. Das andere Wenden war ein Nebengut. Niemals haben dort Herrschaften gelebt. Es war ein bescheidenes, kleines Holzhaus, das wir uns sehr gemütlich einrichteten und zudem unsere eigenen Möbel aus der Heimat fast ausreichten. Ich nahm nur einige liebe Stücke vom anderen Gut mit, was erlaubt war. Es war ja ein Kuriosum, dass wir das noch taten. 3 Monate vor der ganzen Katastrophe, das hätten sie doch wissen müssen. Es war überhaupt so lächerlich, wie das Nazi-Regime wirkte. Unsere Kreisstadt war das alte russische Skalmerschitze. Als die Deutschen es besetzten, verdeutschten sie es in Skalden. Und als der Kladderadatsch vor der Tür war, wurde es umbenannt in Deutsch Ehren. Illos Geburtstag war am 30. Oktober. Und diesen Tag feierten wir auch als Einzugstag mit unseren Nachbarn. Und es war ein furchtbar gemütlicher Tag. Das Haus war sehr gemütlich eingerichtet und alle beglückwünschten uns noch zu diesem neuen Zuhause. Es wäre auch auf die Dauer ein sehr günstiges Objekt gewesen, obgleich kleiner wie das andere Gut. Es war aber neu bepflanzt im Obstgarten, hatte gute und fruchtbare Felder und lag ganz nah von der Eisenbahn, was ja auch ein großes Plus für eine Landwirtschaft ist. Aber, nach einem stillen Weihnachten mit Illo und Oki, die Söhne waren an den Fronten, hieß es im Januar, man trägt ab westwärts, die Russen sind im Ansturm. Das kam sehr, sehr plötzlich über uns. Ich fuhr noch einen Tag davor ins Kreisstädtchen Ostrowo, um Geld zu heben für mich und noch für die Nachbarn Wernkes, um Kleider und männliche Kleider wegzubringen für den Volkssturm, der sich gebildet hatte, um unseren Dreck noch zu schützen vor den nachrückenden Bolschewiken. Die haben sie niemals bekommen, es ging alles viel zu schnell. Am 20. Januar brachen wir nachmittag auf. Auf zwei großen Arbeitswagen, a drei Pferde, was das Dümmste war, das man tun konnte. Denn es ist breit gespannt, glitscht einer der Görle immer in den Graben. Die Leute, auch diese uns noch fremden Polen, haben uns rührend die Sachen eingepackt und immer wieder kamen sie heraus und sagten, das ist noch gut, das muss die Panie unbedingt noch mitnehmen. Und so wurden unsere Wagen voll. Es waren zwei Wagen, am vorderen kutschte Illo, weil sie der gute Kutscher war. Auf dem hinteren saßen Oki und ich, die wir beide nicht viel mit Pferden verstanden umzugehen. Und Rudi, der große Schäferhund, war mit. Und er erwies sich auch als rechter Schutzengel auf der Fahrt. Denn immer wenn irgendwelche anwendelnde Soldaten kamen, zeigte er die Zähne und knurrte und keiner kam schließlich uns behelligen. Wir fuhren aus und gleich gab es ein furchtbares Hindernis. Vor uns war ein Rübenwagen gefahren mit Zuckerrüben zur Fabrik. Der kippte um und verbarrikadierte die ganze Straße und wir wurden ungefähr 2 Stunden aufgehalten. Dann fuhren wir weiter bei Frostwetter und in der ersten Nacht dachten wir noch, wenn die Pferde gefüttert werden, müssten wir abseits der Straße in Sicherheit stehen. Und Illo kutschierte ganz flott in einen, wie uns schien, leeren polnischen Bauernhof herein. In der Mitte vom polnischen Hof war ein Gürtelwerk, mit dem sie ihr Wasser pumpten und allerhand Arbeiten verrichten, wie Holzsägen und Dreschen etc. Dieses Göpelwerk ist aus sehr, die Arme des Göpelwerks sind aus sehr starkem Eichenholz. Und wie wir da hereingefahren hatten und die Pferde gefüttert hatten und wieder heraus wollten, erwies es sich, dass wir mit unseren großen Wagen auf keine Art und Weise aus den Fängen des Göpelwerks herauskamen. Dazu sahen wir, dass in der Ferne der ganze Dreck sich in Bewegung setzte. Man hörte ja immer wieder auch Schüsse und wusste nicht ganz, werden wir schon verfolgt von Bolschewiken oder sind es andere Leute, die da was abknallen. Jedenfalls kriegte man die Aufregung, man muss weiter. Und wir kamen nicht heraus. Ich hatte unter den anderen Werkzeugen einen kleinen Fuchsschwanz, eine Säge mit abgebrochener Spitze. Ich proponierte den Mädchen, das Möbel war zu zersägen. Und die fing an, warf aber den Segen nach 5 Minuten verächtlich in den Schnee und sagte, mit diesem Mist können wir doch nicht ein Möbelwerk durchsägen. Ich machte mich aber ganz still an der Arbeit und im Lauf von einer halben bis dreiviertel Stunde hatte ich wirklich mit meinem alten kleinen Buchschwanz das Möbelwerk zersägt. Und wir kamen endlich heraus. Jetzt passierte noch was Schreckliches in der nächstfolgenden Nacht. Wir Flüchtlinge durften nur an der einen Wegseite fahren, um die andere Wegseite dem flüchtenden Militär freizulassen. Ein Treck fährt ja vor sich hin bummelnd. Und wenn dann ein Stopp ist vorne, hält allmählich der Treck an. Aber wenn man nicht sehr aufpasst, was man einfach in der Länge der Zeit nicht kann, so fährt man aufeinander los, beinahe. Und die Pferde vom Hinterwagen sind also beinahe in der Mitte von unserem Wagen mit ihrem Kopf. Und wenn das ein böses Tier ist, so ist es ein recht unheimliches Gefühl. Und so waren wir auch in eine ziemlich enge Lücke zwischen dem Vorder- und dem Hinterwagen geraten. So dass Illo die Pferdeköpfe zur Straße zu lenkte. Vorbei kam eine Kolonne Militär wieder. Ein Soldat sah das, wütend drehte er die Köpfe nach vorne und schob den Wagen zum Abgrund zu. Und der Abgrund und der Wagen, der schwere Wagen mit Illo auf dem Bock und den 3 Pferden, stürzte rückwärts ungefähr eine 3 Meter hohe Wand herunter, vereiste Wand auf einen Sturzacker unten. Opi und ich sahen es ganz erschüttert an. Ich sagte, war das Illo? Ja, sagte Opi, sie ist verschwunden. Und von Illo hörte man ein weinendes Schreien. Messer her, die Pferde sind erstickt, ich musste die Riemen losschneiden. Aber keiner hatte ein Messer. Und wer von unseren Leidensgenossen, Treckgenossen, ein Messer hatte, der sagte, ich werde doch mein Messer nicht geben. Wie das Mädchen heruntergekommen, soll sie wieder heraufkommen. Und dann hörte man Illo aufschlutzen, es ist ja zu spät, die Stuten sind tot, nicht wahr? Okay, komm herunter, komm herunter. Und Opi rutscht auf ihrem Po durch den vereisten Abgang nach unten massiv und da warf eine Stute in der Agonie, weißt du was Agonie ist?
Ja.
Todesstunde. Ihren Kopf rückwärts und zerriss die Kette, an der sie alle 3 dran waren. Und Illo schrie, Opi, komm massieren, die Pferde massieren. Jetzt waren sie frei, sie konnten in die Riemen abnehmen. Und sie haben die Pferde bearbeitet und siehe da, ein Pferd nach dem anderen hob nach ungefähr einer Viertelstunde den Kopf, schnaubte und versuchte aufzustehen. Jetzt sagte Illo, wir müssen doch sehen, dass wir wieder auf den Weg kommen. Ich kann ja nicht hier unten sitzen bleiben mit den Pferden. Wo ist denn ein Weg herauf? Also Opi und Mimmo geht jetzt und sucht irgendeinen Mann, und zwar einen Polen, denn die deutschen Leidensgefährten, die taugen den Teufel was. Die denken nur an einen anderen, nicht wahr? Und sucht mir irgendjemand, der mir helfen kommt. Und so kletterte Illo, nachdem sie die Pferde bedeckt hatte mit all unseren Decken, die wir mit hatten, um sie wieder zu erwärmen und ihn auf den Schock verwinden zu helfen. Kletterte sie mit groß, stieß erst Opi am Podex hoch und dann kletterte sie hinterher und dann blieb sie auf dem Wagen sitzen oben und Opi und ich mit Rude, dem Hunde an der Leine, gingen jetzt so übers Feld, wir sahen, da ist ein Gehöft und gingen dort betteln an der Tür, klopften dran, wir hörten, dass da Polen waren, drin waren, aber sie waren auch so verschüchtert, denn sie wussten ja nicht, wer kommt jetzt noch die bösen Deutschen oder kommen schon die Bolschewiken, sie saßen ja zwischen 2 Stühlen in ihrer Not. Und wir klopften und baten und ich konnte ein bisschen Polnisch sprechen, aber nichts regte sich, eher hatte man das Gefühl, sie sagten, ihr schiebt euch recht. Darum gingen wir auf einen anderen Hof zu und klopften dort, und dort schien wirklich niemand drin zu sein. Wir hörten kein Knacken und kein Räuspern und gar nichts. Auf dem dritten Hof, nach langem Bitten, hörten wir eine Stimme sagen, deutsche Männer selbst helfen. Und da sagten wir wieder, deutsche Männer sind nicht, wenn der Mann ist tot und die Jungen sind Soldaten, wir sind allein. Wir sind allein drei Frauen. Dann ich kommen, sagte ein Pole. Und nach kurzer Zeit kam ein baumlanger Mann heraus und da bat ich, er soll Werkzeuge mitnehmen. Unser Wagen wird verunglückt. Dann nahm er auf, steckte sich allerhand in die Tasche und kam mit uns und rutschte mit Illo hinunter, hat die Kette wieder zusammengekniffen mit seinen Werkzeugen, die Pferde angespannt und weil er die Jägen gut kannte, fuhr er Illo ungefähr 1 Kilometer weiter von uns ab hinauf und kam uns melden, dass sie wieder auf der Straße stände. Wir müssten jetzt, wenn der Dreck sich in Bewegung setzt, sehr aufpassen, dass wir wieder in die Ritze hinter sie oder vor sie hereinkämen. Wir gaben ihm, was wir hatten noch von Pavo oder den Brüdern als Belohnung. Und er wollte es doch nicht nehmen. Er sagte, ich bleibe ja jetzt zu Hause und Sie sind ja auf der Straße. Und noch ein rührendes Erlebnis hatten. Wir kamen einmal auf ein Gut, wo schon die polnische Unterbewegung alle Kutscher den Fliehenden abspenstig machten. Es wurde viel gesoffen und getrunken und war sehr unheimlich. Und wir gingen in ein Haus, und da war ein Pole, und wir baten ihn, ob er unseren Wagen nicht für die Nacht einschließen könnte in die große Schöne, die also vis-à-vis Türen hatte, weißt, von einer konnte man direkt zur anderen heraus.
Ja.
Und er kam hin und erzählte, dass er 3 Monate zum Schippen nach Deutschland geholt worden war, und seine Frau und seine 2 Kinder blieben also in Wartegau, und wie er jetzt einen Tag vorher zurückgekommen ist, fand er seine beiden Kinder wohl vor, zum Glück, aber seine Frau war vor 1 Monat gestorben, ohne dass es ihm auch mitgeteilt werden konnte. Und er sagte, ich weiß jetzt, was Leid ist und ich werde überall helfen, wo ich kann. Und da hat er uns auch wirklich eingeschlossen, sodass all diese Betrunkenen nicht zu uns hereinkamen, weißt du, 2 junge Mädchen hatten wir und alles. Und in dieser Nacht war wohl eine furchtbare Kälte, ich glaube, es waren 25 Grad Kälte, sodass wir unterm Stroh und Heu, das wir uns vergraben hatten, doch ziemlich mit den Zähnen klapperten. Auch war es so unheimlich. Und ich dachte immer, wenn jetzt einen einfällt, die Zähne in Brand zu stecken, dann kommen wir überhaupt nicht heraus. Und so, und Illo nahm den letzten Fasan, den wir von einer Yacht noch nach hatten und mitgenommen hatten, zupfte ihn so ganz grob die gröbsten Federn aus und gab ihn unserem Rudi zu fressen. Und nachdem er hat wirklich den ganzen Fasan aufgefressen und war 1 Woche lang satt danach. Am Morgen kam der rührende Pole wieder, schloss uns auf und sagte, fahren Sie jetzt los. Einige Wagen machen sich schon auf und die Trunkenbolde, die schlafen alle noch. Und da hinterließen wir auch ihm, was wir noch geben konnten. Und er wollte es auch gar nicht nehmen und sagte uns auch, Gott behüte es auf dem weiteren Wege. Und ich muss wohl sagen, auch unsere Leute hatten uns nachgerufen, Gott behüte sie, und jetzt hat bestimmt ein Schutzengel auch dazu gerufen zu uns. Und so fuhren wir jetzt 1 Monat lang. Dazwischen war es so nass, dass der Wagen also durchtränkt war. Am Morgen putzte ich den Wagen von Schlagschnee ab, während die Mädchen gingen Wasser holen und die Pferde füttern und etwas striegeln und so. Illo verstand ihr Geschäft sehr gut, sodass wir nach 1 Monat wirklich mit runden, glänzenden Fädchen ankamen, während andere Menschen ihre Pferde ausspannen mussten, die zu nichts mehr tauchten und sie dem Tode übergaben einfach. Auf dem